Einmal vorweg für euch. Dieser Podcast enthält Nacherzählungen von körperlicher und psychischer Gewalt, die bei einigen HörerInnen unangenehme Gefühle oder Erinnerungen hervorrufen können. Bitte seid auf jeden Fall vorsichtig beim Zuhören und sorgt dafür, dass ihr nicht durch dieses Thema wieder belastet werdet. Am besten hört ihr die Folge nicht alleine an. Woran glaube ich? Damit habe ich mich persönlich in den letzten Monaten intensiv beschäftigt. Ich bin Bianca von Husen und eine Konfession habe ich gar nicht. Meine Eltern haben mich tatsächlich nicht mal taufen lassen. Das hat damals schon ein bisschen für Furore gesorgt, zumindest in der Schule, und auch heute muss ich es eigentlich immer wieder erklären. Das heißt aber für mich gar nicht, dass ich nicht an etwas glauben kann, denn auch ich glaube an etwas, was vielleicht ein bisschen abstrakter ist. Wie zum Beispiel, dass nach dem Tod schon irgendetwas kommen wird. Glaube definiert aber am Ende auch jeder und jede für sich selbst. Die einen glauben an diesen einen Gott, die anderen an Worte, die in einem Buch stehen, wieder andere glauben vielleicht sogar an ein nahes Weltende. Ihr merkt, woran Menschen glauben, kann unterschiedlich sein. Genauso unterschiedlich kann die Glaubensgemeinschaft sein, der man sich dabei eben auch zugehörig fühlt. Warum aber glauben Menschen überhaupt? Was gibt es ihnen? Und was passiert, wenn sie ihren Glauben verlieren? Denn auch das kann durchaus mal passieren. Was können Gründe dafür sein? Diese Fragen haben mich in den letzten Monaten mehr als umtrieben. In einer Welt, in der man oftmals verloren herumläuft, sich selber sucht, man ankommen möchte, man ein bisschen Halt sucht. Ja, da kann Glaube etwas sein, das durchaus genau das gibt. Glauben dabei eben nur auf einen Gott, nur eine Religiosität zu beschränken, erscheint mir persönlich zu eng gefasst. Wusstet ihr zum Beispiel, dass es in ganz Deutschland über 100 verschiedene Glaubensgemeinschaften gibt? Ich gebe zu, einige von ihnen haben keinen guten Ruf. In der öffentlichen Wahrnehmung werden diese alternativen Glaubensgemeinschaften häufig auch als Sekte bezeichnet. Der Volksmund spricht ihnen dabei automatisch negative Eigenschaften zu. Aber was ist dran an diesen Vorurteilen, die wir solchen Gemeinschaften gegenüber haben? Sind es wirklich die Seelenfänger, die ihre Mitglieder mit einer Art Gehirnwäsche hörig machen? Ich habe versucht, mich komplett von diesen Vorurteilen zu lösen und mit Menschen zu sprechen, die selbst Erfahrungen mit diesen Glaubensgemeinschaften gemacht haben. Ich habe mit AussteigerInnen, aber auch mit aktiven Mitgliedern gesprochen, um zu verstehen, wieso sie glauben oder warum sie auch den Glauben verloren haben. Sind sie im Glauben gefangen oder ist es ihr freier Wille, das zu glauben, was sie wollen? Damit herzlich willkommen zu Gefangen im Glauben. In den kommenden 5 Episoden stelle ich euch verschiedene Glaubensgemeinschaften hier aus unserer Region vor. Im Fokus sind dabei vor allem die Menschen, die in diesen Gemeinschaften leben oder gelebt haben. Heute erzähle ich euch die Geschichte von 2 Menschen, die nicht unterschiedlicher sein könnten, und doch eint sie eine Gemeinsamkeit: ihr Ausstieg aus der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas. Meine Recherche führt mich zu einer der bekanntesten religiösen Sondergemeinschaften in Deutschland. Ich würde behaupten, jeder kennt sie. Denn allein wenn man durch Oldenburg läuft, ob durch den Bahnhof oder am Lapan vorbei, sie fallen einem ins Auge. 2 Menschen, meistens unterschiedlichen Geschlechts, stehen mit ihren Trolleys in der Fußgängerzone. Die Männer und Frauen sind gut gekleidet, das fällt auf jeden Fall sofort auf. Man könnte auch von einem Sonntagsgewand sprechen, was sie tragen. Also das, was man früher in der Kirche anhatte. Hemd und Hose bei den Männern, Rock und Bluse oder auch ein Kleid bei den Frauen. Nicht wirklich auffällig, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir dann aber einmal lesen, was genau da eigentlich auf den Schildern steht, wird uns doch relativ schnell klar, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben. Kostenloser Bibelkurs. Frieden, wann? Oder auch, wo ist Gott? Das sind Phrasen, die wir alle schon einmal auf so ein Trolley lesen konnten. Einmal unter uns, wer ist wirklich schon mal von euch stehen geblieben und hat vielleicht sogar mal nachgefragt, was genau das eigentlich heißen soll? Ich vermute, ich bin jetzt nicht die Einzige, die sagt, ich habe mal kurz rübergeschaut, aber dann meistens auch wieder weggeguckt. Weltweit gibt es rund 8,7 Millionen Zeugen Jehovas. Allein in Deutschland leben 176.000 von ihnen. In Oldenburg sind es mehr als 500. Bundesweit sind sie übrigens als Körperschaft des öffentlichen Lebens anerkannt. Das bedeutet, sie haben die gleichen Rechte wie die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland. Obwohl sie diesen Status seit 2017 genießen, halten sich kritische Stimmen, die sich dagegen aussprechen. KritikerInnen bemängeln totalitäre Strukturen und mangelnde Toleranz gegenüber kritischen Fragen. Deswegen gelten sie im Volksmund auch immer noch als die Sekte schlechthin. Was ist aber dran an den Vorwürfen und der Kritik, die immer wieder gegen die Zeugen Jehovas erhoben werden? Ist die Gemeinschaft wirklich kontrollierend und weist sektenähnliche Strukturen auf? Ich habe mich an die Organisation gewandt, damit sie mir persönlich auf diese Fragen antworten können. Bis heute habe ich aber keine Rückmeldung erhalten. Nach intensiver Suche habe ich jedoch zwei Menschen gefunden, die bereit waren, mit mir über ihre Erfahrung innerhalb der Gemeinschaft und ihren Weg zum Ausstieg zu sprechen. Sie waren selbst einmal ganz tief drin, in der Gemeinschaft, in der Sekte, bei den Zeugen Jehovas. An dieser Stelle möchte ich zunächst einmal den Begriff Sekte erklären und darauf verweisen, warum er in diesem Podcast überhaupt Verwendung findet. Mir war natürlich von Anfang an klar, dass dieser Begriff nicht nur wörtlich, sondern eben vor allen Dingen auch emotional sehr aufgeladen ist. AussteigerInnen benutzen ihn tatsächlich häufig, da er ihrer Meinung nach am besten beschreibt, was sie dort erlebt haben. Trotzdem hier einmal der Hinweis, dass es sich dabei natürlich immer um höchst subjektive Erzählungen handelt, die keinen differenzierten Blick wirklich mehr ermöglichen. Dazu einmal der Religionswissenschaftler und Diplompsychologe Sebastian Murken.
Es ist nicht so, dass das nicht seine Gültigkeit hat, was Aussteiger erzählen, aber es ist natürlich von deren spezifischer Erfahrung geprägt.
Fällt dieser Begriff in diesem Podcast, möchte ich euch bitten, das zu beachten. Genauso verhält es sich mit den negativen Zuschreibungen, die diesen Begriff umgeben.
Es hat sich aber gerade in den letzten 50 Jahren zum Kampfbegriff entwickelt, mit der Konnotation, Sekte ist gleich schlechte Religion. Und in diesem Sinne ist Sekte letztlich ein Abgrenzungsbegriff. Letztlich geht es immer darum, andere ein Stück zu diffamieren. Und bevor man das tut, sollte man eigentlich genauer hinschauen.
Die Idee, es handele sich dabei um eine schlechte bzw. böse Religion, soll hier nämlich keinen Raum finden. Denn eigentlich beschreibt der Begriff Sekte nicht viel mehr als eine Abspaltung einer großen Religion in eine kleinere Gruppe. Und genau so möchte ich diesen Begriff hier auch verwenden. Die große Religion, über die wir sprechen, wenn es um die Zeugen Jehovas geht, ist das Christentum. Die Vielfalt des Christentums wird deutlich, wenn wir einmal auf unterschiedliche Freikirchen, Gemeinschaften in christlicher Tradition und unabhängige christliche Neugründung schauen. Auch die Zeugen Jehovas können wir darunter fassen. Sie finden wir inmitten dieser ganzen religiösen Vielfalt. Die Zeugen Jehovas fallen dabei jedoch vor allem durch ihre spezifischen Lehren und Praktiken auf. Um mehr darüber zu erfahren, habe ich mit Birgit Kluge und Francis Tobias Luke gesprochen. Beide waren einmal Mitglied bei den Zeugen Jehovas. Ich habe mit ihnen über den Einfluss der Zeugen Jehovas auf ihr Leben und die mutige Entscheidung, die Gemeinschaft letztlich zu verlassen, gesprochen. Während Birgit Kluge sich nach Jahren der Überlastung und Isolation entschied, die Gemeinschaft zu verlassen und ihre eigene Freiheit zu finden, kämpfte Francis Tobias Luke mit der Ablehnung und Gewalt, die er als Transmann innerhalb der Glaubensgemeinschaft erlebte.
Als ich dann ausgestiegen bin, habe ich erst realisiert, dass die ganzen Jahre, die ganze Behauptung, dass mir geholfen wird durch Gott, gar nicht stattgefunden hat. Also den Gott, den die haben, ist für mich kein Gott. Das ist einfach nur eine Lüge ausgedacht von der Wachturmgesellschaft. Man merkt doch irgendwann, das habe ich auch selber dann irgendwann gemerkt, dass man gar nicht mehr man selbst ist. Man ist gar nicht mehr bereit, irgendwie durch dieses Nicht-Hinterfragen und durch diese Meinungsdiktatur, so sag ich, ist das schwierig, eine Meinung zu vertreten, wenn man immer wieder gesagt bekommt, ja, eigentlich gehört sich das ja nicht. Oder eigentlich will Gott das ja nicht.
Es fällt uns schwer, nach dem Ausstieg über so eine freundliche Maske hinauszukommen. Wir sind es so gewohnt, freundlich und auch empathisch zu gucken. Und Leute denken, sie sind in Kontakt mit uns, aber es fällt uns oft so schwer, uns wirklich auf sie einzulassen, weil wir das früher nicht geübt haben. Wir haben wirklich sehr viel innere Barrieren gehabt, die Menschen nicht gut überschreiten konnten, um Nähe zu uns herzustellen. Und das merken wir nach unserem Weggang noch.
Ich spreche mit Birgit Kluge. Wir sind uns über Video zugeschaltet. Sie hat ein offenes Lachen, redet viel und ist super herzlich. Ihre Augen sind ehrlich. Ein bisschen habe ich das Gefühl, dass sie keine Unbekannte für mich ist. Sie gibt mir ein sicheres Gefühl bei unserem Gespräch. Denn der Inhalt hat mich im Vorfeld schon ein bisschen nervös gemacht. Denn Birgit Kluge und ich sprechen nicht über ihr spannendes Leben, was sie zurzeit in Berlin führt, sondern über ihre Vergangenheit bei den Zeugen Jehovas.
Also ich bin in die Zeugen Jehovas hineingeboren. Ich bin Mitglied in der vierten Generation, das heißt also meine Eltern, meine Großeltern komplett und Teile meiner Urgroßeltern waren schon Zeugen Jehovas.
Sie selbst ist in der vierten Generation in der Gemeinschaft aufgewachsen. Selbst entschieden hat sie sich also nicht für diese Mitgliedschaft. Das war einfach so. Birgit Kluge geht es damit wie vielen anderen Mitgliedern der Gemeinschaft. Über Generationen wurde der Glaube weitergegeben. Viel Raum zum Hinterfragen gibt es da gar nicht, erklärt uns Sebastian Murken.
Wenn jemand in eine Religion hineingeboren wird, hat er keine Wahl und wird mit den Inhalten sozialisiert und verinnerlicht die in einer Weise, die ihm keinen Freiraum lassen, sich auch dagegen zu entscheiden.
Birgit Kluge hat diese Wahl also nicht. Sie wächst als Kind in einer Familie auf, wo alle über Generationen hinweg dem Glauben der Zeugen Jehovas angehören. Die Familie bildet dabei immer eine zentrale Rolle. Für Birgit Kluge bildet sie sogar in ihrer Kindheit ihren kompletten sozialen Rahmen.
Was noch meine Kindheit geprägt hat, war, dass ich keine Freundschaften hatte. Wir haben als Familie viel zusammen gemacht, aber es war eben nicht gewünscht, dass ich enge Freundschaften mit Klassenkameraden hatte. Und zufällig gab es in der Gemeinde, in der ich war, keine Kinder in meinem Alter. Das heißt, mir fehlt wirklich so der Kontakt zu Gleichaltrigen in dieser Zeit meines Lebens. Und auch durch dieses Anderssein als kleines Kind bei Zeugen Jehovas in Klassengemeinschaften. Ich bin ja nicht Teil einer Klassengemeinschaft geworden. Ich hatte keine Freunde und natürlich bin ich auch ab und zu ein bisschen Mobbing ausgesetzt gewesen. Das passiert halt, wenn man anders ist, schnell. Aber ich hatte halt niemand, der mit für mich eingestanden ist, weil ich keine Freunde hatte. Und dadurch wurde es umso schmerzhafter. Dadurch ist, glaube ich, dieses Gefühl schon vorhanden. Irgendwie sind die Kontakte zu allen Leuten, die nicht Zeugen Jehovas sind, immer ein bisschen belastet.
Das soziale Umfeld von Birgit Kluge war also als Kind hauptsächlich auf ihre Familie und andere Zeugen Jehovas beschränkt. Kein Wunder, denn die Familie und andere Zeugen Jehovas können einen eben auch immer wieder im Glauben bestärken. So kann der eben auch gefestigt werden. Birgit Kluge erinnert sich dennoch an ein liebevolles familiäres Umfeld.
Ich habe meine Familie, insbesondere auch meine Eltern, als super liebevoll, aber auch als ein bisschen ängstlich wahrgenommen. Wir haben eher zurückgezogen gelebt. Ich habe 4 Schwestern. Wir durften eigentlich ziemlich viel machen. Meine Eltern waren eher permissiv. Aber wenn so Lehren oder Regeln der Leitung betroffen waren, dann wurden sie sehr rigide. Also dann gab es eigentlich kein Vertun mehr.
Regeln einhalten, treu nach der Lehre leben, das sind Dinge, die für Birgit Kluge und ihre Familie völlig normal sind. Der Glaube der Zeugen Jehovas verpflichtet schließlich auch zu einer Vielzahl von Regeln und Vorschriften. So müssen sie regelmäßig Predigtdienst ableisten, an Gottesdiensten teilnehmen und moralischen Regeln wie die Ablehnung von sexuellen Beziehungen vor der Ehe, Homosexualität und Ehebruch befolgen. Auch traditionelle Feierlichkeiten wie Weihnachten, Ostern oder auch Geburtstage dürfen nicht gefeiert werden. Der Grund dafür, diese werden als heidnisch und nicht biblisch angesehen. Und auch der Kontakt nach außen zu den sogenannten Weltmenschen soll auf das Nötigste reduziert werden.
Es wird halt schon gesagt, dass die ganze Welt, die also nicht zur Zeugen Jehovas Welt gehört, in der Hand des Teufels liegt. Und es wird auch davon ausgegangen, dass diese ganze andere Welt, also alle Weltmenschen, die sich nicht für die Lehre der Zeugen Jehovas interessieren, die man also nicht missionieren kann, dass die in diesem Armageddon letzten Endes wohl vernichtet werden. Und das bedeutet für aktive Zeugen Jehovas, dass sie sich ja in Gefahr begeben, wenn sie mit diesen Menschen zusammen sind. Weil gesagt wird, dass diese Menschen ja auf einen abfärben würden, wenn man Freundschaft mit ihnen pflegt. Und Zeugen Jehovas wollen auf jeden Fall gar nichts von diesen Weltmenschen mitnehmen.
Ein zentrales Thema im Glauben der Zeugen Jehovas ist dabei der bevorstehende Weltuntergang. Armageddon, wie Birgit Kluge gerade schon erwähnt hat. Einzig die Mitglieder der Gemeinschaft werden während dieses apokalyptischen Ereignisses gerettet werden und eine neue gerechte Welt wird dann entstehen. Birgit Kluge ist gerade mal 10 Jahre alt, als sie das erste Mal mit der konkreten Weltuntergangsfantasie konfrontiert wird. 1975 erwarten die Zeugen Jehovas den Armageddon. Sie erinnert sich noch genau an die Stimmung, die damals herrschte.
Ich habe schon erwartet, dass es jetzt dicke kommen könnte. Und ja, es war eben in der Zeit schon auch so eine ängstliche Erwartung. Ich war ja damals ungefähr 10 Jahre alt, als es so ein Hype war. Und gerade zu dem Zeitpunkt, also ich glaube, das war 1974, kurz davor, wurde im Jahrbuch der Zeugen Jehovas ein Bericht über die Verfolgung der Zeugen Jehovas im Nazi-Deutschland herausgegeben. Und da wurde sehr detailliert beschrieben, wie Menschen gequält worden sind, was sie alles erlitten haben. Und ich habe gedacht, als 9-Jährige, ich bereite mich auf Armageddon vor, damit ich das auch aushalten kann, indem ich dieses Buch mehrmals lese. Also ich habe als 9-Jährige diese Grausamkeiten immer und immer wieder gelesen, in der Hoffnung, dass ich es dann aushalten kann, wenn es tatsächlich auch mich betrifft. Und es war eigentlich ein Strudel von Angst, in den ich da reingeraten bin. Ich weiß auch, dass ich befürchtet habe, dass wir fliehen müssen und dass wir dann zum Beispiel auch zu wenig Nahrungsmittel haben könnten. Ich habe Nahrungsmittel unter meinem Bett gehortet, in so einem kleinen Ziehwägelchen, damit ich das einfach mitnehmen kann.
Stellt euch das mal vor. 10 Jahre alt und ihr habt einen Notvorrat angelegt, weil ihr Angst habt, die Welt geht unter. Ich musste tatsächlich gerade überlegen, was ich gemacht habe, als ich 10 Jahre alt war. Da habe ich ehrlich gesagt mit Barbie gespielt und Pokémon geguckt. An dieser Stelle erlaube ich mir eine kleine Randbemerkung. Der Weltuntergang sollte in der Geschichte der Zeugen Jehovas schon mehrfach passieren. 1914 sollte Armageddon das erste Mal eintreffen, 1975 dann die letzte Voraussagung, und das hat auch einen Grund, denn nachdem diese nicht eingetroffen ist, hat die Organisation bis heute darauf verzichtet, ein konkretes Datum zu nennen. Die Angst vor dem apokalyptischen Ereignis ist aber trotzdem omnipräsent. Verbal wird das Szenario zwar nicht wirklich beschrieben, dafür gibt es aber zahlreiche bildliche Darstellungen, die das Ende aller Tage zeigen. Weglaufende, schreiende Menschen inmitten eines Feuerinfernos. Hochhäuser stürzen ein und über ihnen sind die apokalyptischen Reiter schon auf dem Weg. In der Publikation der Zeugen Jehovas prangert der Schriftzug Jesus Christus, Gottes auserwählter König, wird im Armageddon die Welt vernichten. Er wirkt ein bisschen zerstreut und zurückhaltend, als ich ihn unten am Empfang unseres Verlagsgebäudes abhole. Mir gegenüber steht Francis Tobias Luke. Mit einem schwachen Handschütteln und einem schmalen Lächeln starten wir in unser Gespräch. Als ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehova hat er den Mut gefunden, sich zu seiner transsexuellen Identität zu bekennen, obwohl dies mit Ablehnung und Gewalt innerhalb der Glaubensgemeinschaft einherging. Francis ist 19 Jahre alt, als er von seiner Haustür von den Zeugen Jehovas angesprochen wird. Beim ersten Mal schickt er sie weg. Beim zweiten Mal lässt er sie dann aber doch rein. Er befindet sich zu dieser Zeit in einer persönlichen Krise, erzählt er mir im Interview. Aufgewachsen sei er in einem Heim, seine Kindheit sei geprägt von Gewalterfahrung und dem Gefühl, alleine zu sein. Genau an diesem Punkt in seinem Leben kamen die Zeugen Jehovas. Sie gaben ihm das, wonach er gesucht hatte, eigentlich schon sein Leben lang. Halt, eine Gemeinschaft. Das sei für viele eben auch ein Grund einzusteigen, weiß auch Sebastian Murken.
Das Gemeinschaftserleben. Kleinere Gruppierungen haben ein deutlich intensiveres, bezogeneres Gemeinschaftsleben und Erleben als zum Beispiel die protestantische Großkirche in Deutschland, wo es keinen interessiert, ob man kommt oder nicht, ob man da ist, man wird nicht wiedererkannt, es ist eine große Anonymität. Insofern ist das Gemeinschaftserleben in diesen Gruppierungen oft eine sehr tragende Säule der Zugehörigkeit.
Für Francis ist das alles erst so klar, seit er ausgestiegen ist. Er erzählt mir davon, wie schön es war, oft eingeladen zu werden, die Gemeinschaft zu genießen und nicht alleine zu sein. Er lernt seinen damaligen Mann kennen und heiratet ihn 1991. Das alles innerhalb dieser Gemeinschaft. Er wirkt gefasst auf mich, während er mir das erzählt, denn ich weiß bereits, was er mir gleich erzählen wird. Ich merke, wie schwer es ihm fällt, mir von den guten Tagen zu erzählen. Zu erzählen, wie sein Alltag bei den Zeugen Jehovas aussah. Deswegen lasse ich ihn einfach reden. Er spricht von dem Mann, der damals sein Ehepartner war. Schon kurz nach der Hochzeit mit ihm merkt Francis, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Also mit ihm selber. Er fühlt sich nicht ganz wohl. Er fühlt sich eigentlich eher als Mann und nicht als Frau.
Also es ist so, ich habe über meine Transidentität einmal andeutungsweise gesprochen, sehr vorsichtig, weil ich schon vorher wusste, die möchten das nicht. Und dann hat der Mann, das war mein damaliger Partner, hat mich dann, als ich angedeutet habe, dass ich mich gar nicht wie eine Frau fühle, hat er mich eben halt geschlagen.
Gewalt als Antwort darauf, dass dir dein Ehepartner gerade offenbart, dass er mit seiner Geschlechtsidentität nicht konform ist. Nicht jeder Zeuge Jehovas wird gewalttätig. Trotzdem sei an dieser Stelle gesagt, dass die Zeugen Jehovas Themen wie Transsexualität und anderen sexuellen Orientierungen sehr ablehnend gegenüberstehen. Sie folgen einer binären Auffassung von Geschlecht und lehnen nicht-binäre oder Transgender-Geschlechtsidentitäten ab. Sie betrachten die Geschlechtsidentität als festgelegt und unveränderlich gemäß eben der Schöpfungsordnung. Kenneth Cook, ein neues Mitglied der leitenden Körperschaft der Zeugen Jehova, äußert sich während der Jahresversammlung 2022, die im Februar 2023 stattfand, ebenfalls kontrovers zu diesem Thema. Er zitiert Jehova.
Was sagt Jehova darüber? In 5. Mose 22, Vers 5 gab er den Israeliten folgendes Gebot. Eine Frau darf keine Männerkleidung anziehen und ein Mann keine Frauenkleidung. Wer das macht, ist für Jehova, deinen Gott, abscheulich. Wenn der Schöpfer schon so stark empfindet, wenn es um das Vertauschen von Kleidung geht, wie viel abstoßender muss es für ihn sein, wenn die Welt versucht, die Geschlechter verschwimmen zu lassen, indem sie ihnen falsche Bezeichnungen gibt. Und wenn es um die Ehe geht, Jehova wollte, dass sie eine dauerhafte Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau ist.
Die LGBT-Plus-Community zerstöre moralische Standards und Gott lehne diese komplett ab. So Cook weiter. In einem speziellen Lehrvideo, das frei verfügbar auf der Seite der Zeugen Jehovas zu finden ist, wird Kindern in einem Zeichentrickfilm deswegen auch erklärt, wieso zum Beispiel nur Mann und Frau miteinander Kinder haben können und warum es gleichgeschlechtliche Verbindungen nicht geben sollte.
Viele wollen selbst bestimmen, was richtig und falsch ist. Aber das Wichtigste ist, was Jehova sagt. Er möchte, dass wir glücklich sind. Deswegen hat er die erste Ehe so geschaffen, wie es am besten ist.
Also mit einem Mann und einer Frau?
Genau. In 1. Mose 1, Vers 27 steht, Jehova hat für Adam die Eva gemacht, also Mann und Frau. Und in Kapitel 2, Vers 24 sagt er, dass ein Mann fest zu seiner Frau halten wird.
Ich finde es erschreckend, wie gut diese Videos produziert sind. Es macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Kinder sehen diese Videos, die einfach süß gemacht sind. Schöne Figuren, schöne Musik und eben aber ein Inhalt, der aus unserer Perspektive sehr, sehr kritisch zu betrachten ist. Denn Kindern bereits in so jungen Jahren zu vermitteln, dass Homosexualität eine Sünde ist und sie deswegen nicht ins Paradies kommen, ist mehr als fragwürdig, wenn ihr mich fragt. Wieder geht es nämlich nur darum, wer von Gott errettet wird. Ist man homosexuell oder hinterfragt seine Geschlechtsidentität beispielsweise, ist das sündhaftes Verhalten und man kommt eben nicht ins Paradies. Laut des Vereins JZ Help führt dieses Angstschüren und Androhen, nicht gerettet zu werden, wenn das Ende naht, dazu, dass sich die Mitglieder extrem unter Druck gesetzt fühlen, was häufig auch psychische Folgen mit sich trägt. Angststörungen, Depressionen und Suizidgedanken sind nicht selten. Kein Wunder also, dass Francis Tobias Luke zunächst über seine Transidentität schweigt.
Ich habe ja jahrelang dann geschwiegen über meine transidente Geschichte. Also ich habe darüber nicht mehr gesprochen mit keinem. Also in Sexualität ist ja nicht nur körperlicher Kontakt, sondern das ist ja auch Verantwortung für Kinder, die daraus entstehen und all solche Sachen. Und da habe ich das abgelehnt damals. Ne? Ich habe gesagt, ich möchte von dem Mann keine Kinder. Und das ist total komisch angesehen worden. Ich habe mich dann sterilisieren lassen, weil ich wirklich das nicht wollte, weil ich auch zu dem Zeitpunkt sehr krank war. Und dann wollte ich natürlich auch keine Verantwortung in der Form. Und dann habe ich mich entschieden und habe gesagt, nein, ich möchte keine Kinder und habe mich sterilisieren lassen. Und da die Reaktion von einigen von denen, das sind ja nicht alle, die gleich reagieren, sondern sie sagte dann, ja, du wirst jetzt in keinem Kinderwagen mehr gucken können.
Auch diese Aussage sorgt bei mir wieder für Unverständnis. Eine Frau soll doch die Möglichkeit haben, über sich und ihren Körper selbst zu bestimmen. Dazu gehört natürlich auch, ob ich schwanger werden möchte oder nicht. Im Weltbild der Zeugen Jehovas sieht das anders aus. Familie ist das oberste Gebot und dazu gehört eben auch, eine eigene zu gründen. Francis hat aber gute Gründe, es nicht zu tun. Allein schon wegen der Gewalt, die er in seiner Ehe erfährt. Anders sein, das ist etwas, was jeder Zeugen Jehova wahrscheinlich am eigenen Leib erfahren musste. Denn auch sie werden in der Gesellschaft oft als anders angesehen. Kinder haben Schwierigkeiten, sich mit Kindern außerhalb der Gemeinschaft anzufreunden und Erwachsene halten den Kontakt zu Kollegen beispielsweise auf das Nötigste beschränkt. Woran liegt das? Das habe ich auch Birgit Kluge gefragt.
Es entsteht ja eine Kultur oder ich nenne das auch immer ein Klima oder eine Großwetterlage. Und diese Großwetterlage wird durch die Endzeiterwartung geprägt. Also es gibt eben nur einige wichtige Dinge und die hängen alle mit der Rettung von Menschen und dem Missionswerk zusammen. Und sie wird auch geprägt durch diese dichotome Weltsicht der Zeugen Jehovas. Also es gibt das Böse eher draußen und das Gute, genau, und die Führung von Gott wird nur in der Gemeinde vermutet. Also das ist schon ein sehr starkes Schwarz-Weiß-Denken und das führt auch dazu, dass man eben sich sehr getrennt hält vom Rest der Welt.
Diese Trennung von wir und die anderen wird nur aufgelöst, wenn die Zeugen Jehova missionieren gehen. Dabei geht es aber keineswegs darum, einfach mal neue Menschen kennenzulernen, sondern eben darum, andere Menschen für den Glauben der Zeugen Jehova zu gewinnen. In der Gemeinschaft glaubt man nämlich daran, dass es die Verantwortung als Gläubiger oder Gläubige ist, das Evangelium gemäß den Lehren der Bibel zu verbreiten. So sehen die Zeugen Jehovas die Missionierung als eine Form der Nächstenliebe und als eine Möglichkeit, anderen zu helfen, die Wahrheit zu erkennen. Und die Wahrheit steht dabei definitiv in Anführungsstrichen. Birgit Kluge erinnert sich noch ganz genau, wie das Missionieren für sie war, denn schon als Kind musste sie damit anfangen.
Also mich hat es große Überwindung gekostet. Eigentlich hat es meinen Werten widersprochen, Menschen gegen ihren Willen in Gespräche zu verwickeln, weil ich selber das auch nicht mochte, wenn mich jemand so irgendwie bedrängt. Und ich habe mich als bedrängend empfunden an den Türen und das habe ich nicht gerne gemacht. Aber wir haben ja einen großen, ich nenne es jetzt mal Indoktrinationsprozess bei den Zeugen Jehovas und uns ist das ja als ein Rettungswerk erklärt worden. So nach dem Motto, wenn du ein brennendes Haus siehst, die Metapher wurde gerne verwendet, dann rennst du doch rein und rettest da jemanden, selbst wenn der strampeln sollte, weil der gerade ein bisschen verwirrt ist oder so, den ziehst du doch raus aus dem Haus. Und so haben wir das immer empfunden. So, die Leute strampeln zwar noch ein bisschen, aber wir ziehen die halt raus aus diesem brennenden Haus oder so. Also wir hatten schon die Idee, wir wissen halt was, was die anderen nicht wissen. Und deswegen üben wir vielleicht so sanften Druck aus oder keine Ahnung, was auch immer. Aber wir haben dadurch auch gelernt, unsere eigenen Gefühle zu übergehen. Also ich hatte Angst, auch vor Wohnungsinhabern, weil ich manche Männer gruselig fand. Manchmal habe ich das Gefühl, haben die getrunken gehabt oder wie sind die? Irgendwie kamen die mir komisch vor und trotzdem wäre ich jetzt von der Tür nicht direkt weggegangen und hätte gesagt, ich glaube, ich will mich nicht mit dir unterhalten. Ich habe ja gerade geklingelt. Ne? Und also ich hatte manchmal Angst und ich hatte manchmal ein ungutes Gefühl, weil ich doch immer noch mal nachgesetzt habe. Oder weil ich zu jemandem, der mir vor einem halben Jahr gesagt hat, dass er das nicht will, dann einfach ein halbes Jahr später dann wieder da geklingelt habe. Missionswerk bedeutet halt immer auch Aggressionen von anderen Menschen ausgesetzt zu sein oder zumindest einer Ablehnung. So habe ich also die Menschen draußen als unangenehm erstmal wahrgenommen.
Ich kann mir die Angst von einem jungen Mädchen ungefähr vorstellen, wenn sie auf einmal bei fremden Menschen klingeln soll, um das Wort Gottes zu verbreiten. Trotzdem gehört das Missionieren für die Zeugen Jehovas dazu. Es ist eins der wichtigsten Grundpfeiler in ihrer Lehre. Deswegen werden sie auch geschult und angeleitet, wie genau der Missionsdienst durchgeführt werden soll. Denn es gibt ja nicht nur die Möglichkeit der Tür-zu-Tür-Missionierung, sondern auch der öffentlichen Verkündigung. An dieser Stelle kommen die eingangs erwähnten Trolleys wieder ins Spiel. In Fußgängerzonen, auf öffentlichen Plätzen und speziellen Veranstaltungen verteilen die Zeugen Jehovas Literatur wie den Wachturm und Erwachet. Dahinter verbergen sich monatlich erscheinende Publikationen, die von der leitenden Körperschaft der Organisation herausgegeben werden. Der Wachturm enthält dabei theologische Artikel, biblische Kommentare, Lehren und Anweisungen der Zeugen Jehovas. Er dient als Mittel zur Verbreitung der offiziellen Lehren und Richtlinien der Organisation. Weltweit wird der Wachturm übrigens in über 200 Ländern und mehr als 300 Sprachen veröffentlicht. Interessant dabei sind vor allem die Inhalte, die, wie gesagt, von der leitenden Körperschaft vorgegeben werden. Ohne jetzt groß spoilern zu wollen, wird diese Leitungsposition aktuell ausschließlich von Männern besetzt. Wenn ihr mich fragt, das merkt man auch. Diese patriarchale Struktur offenbart sich für Birgit Kluge auf mehreren Ebenen.
Also es gibt halt als oberste Leitung Jehova, der ja aber leider nicht sichtbar ist. Und dann gibt es sichtbar halt die Leitung der Zeugen Jehovas. Das sind derzeit 9 Männer im Bundesstaat New York. Die deuten halt den Willen Gottes. Und damit sind sie die einzigen, die für die Zeugen Jehovas greifbar sind. Und das setzt sich dann immer so weiter fort auf verschiedene Ebenen. Aber diese ganzen Leitungsfunktionen werden von Männern wahrgenommen. Das bedeutet also, die Struktur oder der Prozess auch in den Gemeinden, Zeugen Jehovas nennen das ja Versammlungen, diese Struktur wird von Männern bestimmt und die Umsetzung der Regeln, die die Leitung halt so durchreicht. Und auch in der Familie gibt es die Unterordnung der Frau unter ihr Haupt. Also auch in der Familie hat der Mann schon das letzte Wort, in welche Richtung es geht.
Frauen und Männer sind bei den Zeugen Jehovas also nicht gleichberechtigt. Weder in der offiziellen Führung noch in der Familie. Dass das zu weitreichenden Problemen führen kann, erzählt mir auch Francis Tobias Luke. Eine Scheidung kommt bei den Zeugen Jehovas nicht gut an. Trotz der Gewalterfahrung, die Francis in seiner Ehe erlebt, wird ihm geraten, an der Ehe zu arbeiten. Gewalt in der Ehe ist nämlich kein Scheidungsgrund. In einer Ausgabe des Wachturms aus dem Dezember 2018 steht dazu: Möglicherweise misshandelte er sie körperlich schwer. Vielleicht sogar so schwer, dass sie um ihre Gesundheit oder ihr Leben fürchtete. In solchen Fällen kamen manche Christen zu dem Schluss, dass ihr Partner nicht einverstanden ist, bei ihnen zu bleiben, auch wenn er etwas anderes behauptete und dass eine Trennung nötig ist. Andere dagegen entschieden sich nicht für eine Trennung, sondern sie haben die Situation ertragen und versucht, an ihrer Ehe zu arbeiten. Warum? Warum? Warum sollte man an einer Ehe arbeiten, in der man Gewalt erfährt? Auch darauf haben die Zeugen Jehovas eine Antwort. Auf ihrer offiziellen Internetseite finden sich eine Vielzahl von Ratschlägen für Ehefrauen, Ehemännern, aber eben auch Eltern, die sich in einer Krise befinden. Ich finde einen Artikel mit der Überschrift »Wie man das erste Ehejahr überlebt«. Überlebte ist dabei in Anführungsstriche gesetzt. Daran wird beschrieben, dass natürlich nicht jeder nach der Heirat direkt zum Eheexperten wird. Um sich auf diesem Gebiet also zu verbessern, sollte man zu einem Experten gehen und das sei natürlich, wie sollte es anders sein, Jehova. Es werden 3 Szenarien und 3 Lernprozesse geschildert. Die Erkenntnis daraus, ich zitiere einmal: Wichtig für die Frau ist, anzuerkennen, dass Gott dem Mann die Aufgabe übertragen hat, in der Ehe die Führung zu übernehmen. Respektiert sie ihren Mann, respektiert sie damit auch Gott. Tut sie das nicht, sagt das viel über ihre Einstellung aus. Nicht nur gegenüber ihrem Mann, sondern auch gegenüber Gott und seinen Grundsätzen. In Francis Ehe führt genau das zu Problemen. Ist es respektlos, seinem Mann von seinen Zweifeln zur eigenen Geschlechtsidentität zu erzählen? Meiner Meinung nach nicht. Das zeugt wohl eher von Stärke. Der Mann, wie Francis ihn nennt, hat das nicht so gesehen. Statt mit Respekt und Verständnis reagiert dieser, wie Francis ja bereits erzählt hat, erst mit verbaler und schließlich sogar mit körperlicher Gewalt. Kaum vorstellbar, was er zu dieser Zeit in seiner Ehe durchmachen muss. Francis wird depressiv, denkt daran, sich das Leben zu nehmen und will einfach nur weg. Er will die Partnerschaft auflösen und den gewalttätigen Mann anzeigen. Du brauchst 2 Zeugen. Das ist die Aussage, die Francis entgegnet wird, als er die körperliche und psychische Misshandlung in seiner Ehe durch seinen Ehepartner in der Gemeinschaft anspricht. Er muss belegen können, was er seinem Mann konkret vorwirft, sonst geht die Gemeinschaft diesen Vorwürfen nicht nach. Die sogenannte Zwei-Zeugen-Regel greift. Dieses interne Rechtsprozedere wird von Zeugen Jehovas angewandt, wenn es um Fälle von sexuellem Missbrauch oder anderen schwerwiegenden Vergehen in der Gemeinschaft geht. Gemäß dieser Regel wird ein solches Vergehen nur dann anerkannt, wenn es von mindestens 2 Zeugen beobachtet wurde oder wenn der Beschuldigte das Vergehen selbst zugibt. Bei den Zeugen handelt es sich dabei um 2 Älteste aus der Gemeinschaft. Und die sind in der Regel eben männlich. Francis versucht monatelang, seine Situation zu beweisen. Dabei stößt er aber immer wieder auf die gleichen Hürden.
Wenn ich gesagt habe, ich habe das erlebt, dann wurde immer gesagt, ja, aber diese 2-Zeugen-Regel. Und da haben die sich so dran festgebissen und die lassen das auch nicht gelten, wenn dann jemand sagt, diese 2-Zeugen-Regel ist für mich gar nicht relevant. Weil ich meine, überlegen Sie sich das mal. Ein Zeuge, der innerhalb der Gruppe überführt wird, innerhalb der Zeugen-Jehova-Gruppe. Ja, und dann gehen die hin und da sagen die doch nicht, nö, wir haben da einen Gewalttäter in unseren Reihen sitzen.
Ihm glaubt keiner. Dabei möchte Francis doch nur Gerechtigkeit für das, was ihm widerfahren ist. Innerhalb der Gemeinschaft fühlt er sich komplett alleingelassen.
Ich habe über die Sache selber gar nicht mehr gesprochen und ich habe auch innerhalb der Gruppe recht wenig nur noch geredet, ne, weil ich mit den Leuten nicht mehr reden wollte, weil die immer wieder diese Zwei-Zeugen-Regel hervorgeholt haben. Und immer war das der Auslöser, wo es mir schlecht damit ging, weil ich wollte damals zur Polizei und konnte nicht, weil ich so schwach war und weil es mir so schlimm, also richtig schlimm ging.
Birgit Kluge führt eine glückliche Beziehung. Zusammen mit ihrem Mann zieht sie die zwei Kinder mit dem Glauben der Zeugen Jehova auf. Ich würde behaupten, sie war etwas liberaler als andere Eltern es innerhalb der Gemeinschaft waren. So erzählt sie mir zum Beispiel, dass sie ihren Kindern ermöglicht hat, zu Geburtstagsfeiern von Klassenkameraden zu gehen. Natürlich nach der Geschenkeübergabe. Aber so konnten ihre Kinder wenigstens Teil einer Gemeinschaft außerhalb der Zeugen Jehovas sein. Das, was ihr selbst in Kindertagen so oft verwehrt blieb. Heute blickt sie auch nochmal anders auf die ganze Thematik, wie die Zeugen Jehovas versuchen, ihre Mitglieder von der Außenwelt zu trennen.
Das sind so Möglichkeiten, Zeugen Jehovas auch wirklich rauszuziehen aus der Gesellschaft. Also wenn Kinder zum Beispiel an Geburtstagsfeiern nicht teilnehmen und Ostern und Weihnachten, dann besteht meiner Meinung nach kaum eine Chance, dass sie Teil der Klassengemeinschaft werden. Und damit bekommen sie dieses tolle Gefühl auch nicht, dass sie irgendwie einen Platz in der Gemeinschaft gefunden haben. Und sie können auch nicht mit Gleichaltrigen so diese Entwicklungsschritte machen, für die man eben Gleichaltrige braucht. Also sich mal durchzusetzen, aber auch mal einzustecken. Also irgendwie so innere Stärke auch zu entwickeln und Autonomie. Und ich denke, dass dieses ganze Anderssein innerhalb des Schulbetriebs oder auch innerhalb des Kollegiums einfach dazu führt, dass man die Außenwelt als suspekt, vielleicht sogar als bedrohlich wahrnimmt. Und ich bin der Meinung, dass das durchaus gewollt sein kann.
Eigene Kinder in der Gemeinschaft großzuziehen, hat den Blick von Birgit Kluge auf die Zeugen Jehovas also noch einmal verändert. Als Kind konnte sie selber ja nicht wirklich aktiv werden, jetzt als Erwachsene schon. Sie macht den Kindern das möglich, was sie in ihrer Kindheit selber schmerzlich hinnehmen musste. Kein Teil einer Klassengemeinschaft zu sein beispielsweise. Aber auch andere Vorschriften bei den Zeugen Jehovas schränken nicht nur Kinder, sondern auch junge Erwachsene ein, erzählt Birgit Kluge weiter.
Genauso finde ich auch zum Beispiel, dass diese strikte Neutralität in Fragen wie Wahl, politische Meinungsbildung auch dazu führt, dass Zeugen Jehovas eigentlich sich nicht gut als erwachsene Personen entwickeln. Es ist ja nicht nur, dass Zeugen Jehovas eben nicht wählen. Die Leitung möchte eben auch, dass sie sogar in diesen Gedankengängen neutral bleiben, dass sie sich also auch selbst nicht irgendwie irgendwo positionieren. Und es sind ja alles gesamtgesellschaftliche Themen. Und wenn ich da keine Haltung zu habe, wenn ich im Grunde genommen in fast allen Sachen des Lebens eines Erwachsenen keine Haltung habe, zu allen Problemen keine Haltung habe, die um uns herum gerade sind, dann glaube ich, dass ich eigentlich nicht so gut den Stand und den Entwicklungsstand eines Erwachsenen erreichen kann. Mir erscheint das heute so, dass wir dadurch nicht so gut erwachsen werden konnten, dass wir uns mit solchen Themen dann auch nicht befasst haben.
Das, was für Nichtzeugen Jehovas normal ist, sich nämlich mit Politik und anderen gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen, eine eigene Meinung zu bilden und sich so auch innerhalb der Gesellschaft zu positionieren, wird Zeugen Jehovas durch diese aufgezwungene Neutralität, nennen wir es mal, erschwert. Ob sich ein junger Mensch so also wirklich frei und individuell entwickeln kann, ist fragwürdig meiner Meinung nach. Es gibt aber noch weitere Bereiche im Leben der Zeugen Jehovas, die durch bestimmte Verhaltensregeln, die von der leitenden Körperschaft festgelegt sind, ziemlich eingeschränkt sind. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Zeugen Jehovas keine Bluttransfusion annehmen dürfen? Der Grund dafür ist die Bibel. Blut ist nach ihrer religiösen Überzeugung etwas Heiliges und darf deswegen auch nicht transfundiert werden. Deswegen setzen sie ja auch auf alternative medizinische Behandlungen, die ohne Bluttransfusion auskommen. So verweisen sie beispielsweise darauf, dass bei Operationen das Blut der Patientin oder des Patienten auch aufgefangen werden könne, um es ihm wieder zu verabreichen. Ihr könnt es euch vorstellen, das führt in wirklichen medizinischen Notfällen zu ethischen Konflikten. ÄrztInnen betrachten Bluttransfusion häufig als lebensrettende Maßnahme. Birgit Kluge ordnet das einmal für uns ein.
Ich bin der Meinung, das setzt so einen Rahmen. Also wenn ich zum Beispiel eine Bluttransfusion ablehnen würde und dafür sogar bereit wäre zu sterben. Oder wenn ich als Eltern sogar bereit wäre, meine Kinder sterben zu lassen, was in Deutschland ja zum Glück nicht eintritt, aber es gibt ja andere Länder, da kann das tatsächlich so sein. Also wenn ich bereit bin, selbst zu sterben oder meine Kinder sterben zu lassen, und das ist der Rahmen, was ich so für meinen Glauben tun würde, dann ist jede andere Forderung, die die Gemeinschaft an mich stellt, Pipifax. Das ist alles nicht mehr, das erreicht nicht mehr diesen Level. Und deswegen ist so, durch diese Kontrastbildung ist jede andere Überwindung, die ich machen muss, wenn ich über meine Gefühle gehe oder so, gar nicht mehr so groß. Und deswegen finde ich, ist dieser ganz groß gezogene Rahmen, was ich bereit sein sollte, für meinen Glauben zu tun, das ist verheerend für Menschen, die in dieser Gruppe sind.
Selbst solche Vorschriften, die vielleicht sogar ein Leben kosten können, hat Birgit Kluge lange Zeit nicht hinterfragt. Zweifel daran gab es für sie zunächst nicht.
Also ich denke mal, das ist schon fast in meiner DNA gewesen. Es war einfach mein Leben und meine Weltsicht und ja auch die Weltsicht der Menschen, die mir am wichtigsten waren. Also daran habe ich irgendwie erstmal gar nicht so gezweifelt. Aber ich habe nachher im Laufe der Zeit gemerkt, dass es den Menschen irgendwie nicht so gut tat. Ich fand sie irgendwie nicht so glücklich, vielleicht auch irgendwie nicht so frei. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie ich das beschreiben soll, aber ich fand, es war viel Gedrücktes. So habe ich das wahrgenommen. Und das habe ich halt auch bei meinen Kindern wahrgenommen. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass Familien, die ich jetzt durch diese Kita-Bekanntschaften eben außerhalb kennengelernt habe, dass die irgendwie schöne Dinge am Wochenende mit den Kindern machen und danach so alle so richtig glücklich waren, auch als Familie, auch so eng. Und das habe ich so nicht wahrgenommen bei uns. Also das hat mich ins Grübeln gebracht. Ich habe aber noch gar keine Zusammenhänge gesehen.
Kein Wunder. Religionswissenschaftler und Diplompsychologe Sebastian Murken weiß, warum es vor allem für Reingeborene wie Birgit Kluge schwer ist, diese Zusammenhänge zu erkennen und schließlich daraus auch seine Konsequenzen zu ziehen.
Und dann ist die Frage, ist das etwas, was mit meiner Persönlichkeit, meinen Bedürfnissen, aber auch meiner Umwelt harmoniert? Dann kann ich mit meiner Sozialisation zufrieden sein oder entstehen innere und äußere Konflikte. Das bringt natürlich ganz fürchterliche Konflikte mit sich, weil wenn ich mich auf meine Bedürfnisse und Neigungen beziehe, habe ich ein Problem mit meiner Religion. Wenn ich versuche, meiner Religion treu zu sein, habe ich einen Konflikt mit meinen Bedürfnissen und Neigungen. Und das ist etwas, was Menschen schier zerreißen kann.
Birgit Kluge zerreißt es nicht. Aber es macht sie nachdenklich. Der Kontakt, den sie nach außen hat, durch ihre Praxis zum Beispiel, das Erleben, wie glücklich andere Familien miteinander sind. Genau das kollidiert plötzlich mit ihrem Glauben, den sie immer schon hatte.
Letzten Endes war das eben eine längere Entwicklung. Also ich habe ungefähr 7 Jahre gebraucht, bis bei mir überhaupt die Idee so richtig angekommen ist, vielleicht stimmt hier tatsächlich etwas nicht. Das war dann im Jahr 2010. Ich bin also über diese Idee gekommen, das tut Menschen vielleicht nicht gut. Mein Mann ist aus der anderen Ecke gekommen, der fand die Doktrin irgendwann nicht mehr richtig, nachdem er die mal überprüft hatte für sich. Und so sind wir 2010 ungefähr an dem gleichen Punkt gewesen, haben uns auch getraut, miteinander zu sprechen, weil das ist nicht immer so. Manchmal traut man sich nicht mal seinem Ehepartner das zu sagen, weil das natürlich auch Konsequenzen innerhalb der Gemeinschaft haben könnte, wenn man über seine Zweifel jemanden berichtet. Wir haben aber gesprochen und wir haben ungefähr so 1 Jahr lang das so hin und her gewälzt. Und es war wirklich eine schreckliche Zeit für uns. Letzten Endes haben wir auch unseren Sohn mit einbezogen. Der war damals 15 Jahre alt. Und wir haben praktisch als 3 fast Erwachsene und Erwachsene dann nachher die Entscheidung getroffen, wir werden die Gemeinschaft verlassen. Unsere Tochter war damals erst 10 Jahre alt. Die haben wir erst sehr zum Schluss mit eingebunden, weil da hätte ich tatsächlich Angst gehabt, dass sie das jemandem erzählt, bevor wir in unserem Entscheidungsprozess weit genug waren.
Birgit Kluge ist verhältnismäßig alt, als sie die Zeugen Jehovas schließlich verlässt. Franzis Tobias Lucke steht allein da. Zuspruch bekommt er von niemandem. Ohne 2 Zeugen kann er die Gewalttaten seines Mannes innerhalb der Gemeinschaft nicht nachweisen. Alles, was er möchte, ist doch nur Gerechtigkeit für die Tat, für das, was ihm passiert ist. Die bekommt er aber auch nach der offiziellen Scheidung 1998 nicht. Sein Mann schweigt weiterhin zu der Thematik. So vergehen weitere 15 Jahre bei den Zeugen Jehovas, in denen Francis alleine dasteht. Das, was ihm widerfahren ist, lässt ihn einfach nicht los. Wie auch. Er spricht nicht darüber, darf es nicht. Und selbst wenn er es tun würde, glaubt ihm keiner. Zunehmend geht es ihm schlechter. Mit der ganzen Situation ist er allmählich überfordert. Seine Psyche macht das alles irgendwann nicht mehr mit. Und so trifft er eine Entscheidung für sich, die innerhalb der Gemeinschaft für noch mehr Unverständnis sorgt.
Ich habe mich auch versucht zu töten. Dann haben die mich nicht mal besucht. Die haben mir nur noch Vorwürfe gemacht. Warum hast du das versucht? Ja, weil ich in einer Notsituation war. Also einmal sind sie da gewesen bei mir zu Hause und da haben sie mich dann so ein bisschen ausgequetscht. Das habe ich auch schon gemerkt. Und dann habe ich aber gesagt, nee, sag ich, ich wollte einfach so nicht mehr weiter leben. Und dann kam gleich, ja, aber du bist nicht bereit zu akzeptieren, dass du auf den Gott warten musst. Und wenn du das nicht kannst, also wirklich nicht kannst, weil das einfach zu viel gewesen ist und so eine Gewalttat, das ist immer über Grenzen latschen, dann geht's darum, das zurückzuhalten. Ich sag mal so, es gab auch einige Artikel von der Wachturmgesellschaft, wo über Depressionen oder über andere Geschichten gesprochen wurde. Es wurde immer darauf zurückgeführt, dass man nicht genug Glauben hat.
Du hast nicht genug geglaubt. Ich muss tatsächlich gerade erstmal schlucken, denn so ein Satz, jemandem zu sagen, der sich gerade das Leben nehmen will, krass. An dieser Stelle einmal für euch zur Erklärung, die Zeugen Jehova sehen Suizid als Sünde an. Ihrem Glauben nach ist das Leben nämlich ein Geschenk Gottes und nur Gott hat das Recht, über Leben und Tod zu entscheiden. Francis Tobias Lucke hat dazu eine ganz eigene Meinung.
Wenn ich mir alleine dieses mit dem Suizid nochmal vor Augen geführt habe letztes Mal und überlege, wie kann das sein, dass die Leute nicht mal akzeptieren, dass jemand nicht mehr kann? Dass an einem Punkt ist, wo er nicht mehr weiter kann. Das finde ich so dramatisch und das macht mich auch richtig wütend, aber es macht mich auch betroffen.
Einem Menschen die eigene Entscheidung abnehmen, ob er leben möchte oder nicht. Eine Gewalt hat, mit dem Glauben entschuldigen zu wollen. Niemals Gerechtigkeit zu erfahren. Das alles lässt auf Francis Tobias Lucke schließlich zweifeln. Jahrelang war er noch Teil der Gemeinschaft und hat versucht, etwas zu verändern. Als diese Versuche jedoch scheitern und er immer wieder als der Schuldige dasteht, meldet sich dann doch irgendwann sein Gewissen.
Und bei mir war das so, ich habe dann richtig erst klargekriegt, dass die ganze Schuldzuweisung, weil ich war immer die Böse damals. Heute bin ich ja Mann, damals war ich auch Mann, aber eben halt nicht offiziell. Und das lag immer nur an mir, weil ich weggegangen bin, weil ich mich habe scheiden lassen, weil ich mich habe getrennt und solche Sachen. Und in Wirklichkeit sind das ja die entscheidenden Augenblicke, wo man auf einmal feststellt, man hat schon Distanz eingenommen zu denen.
Diese Distanz wird für Lucke immer größer. 2014 zieht er nach Oldenburg. Es beginnt eine Zeit, in der er merkt, wie wichtig Kontakte nach außen sind. Lucke ist Fußballtrainer und auch das hilft ihm dabei, nach und nach den Schritt rauszuwagen. Mit einem Dreizeiler macht er seinen Ausstieg aus der Gemeinschaft offiziell gültig. Er traut sich dann auch, das zu machen, was er während seiner Zeit in der Gemeinschaft nicht tun konnte. Er geht zur Polizei und zeigt seinen damaligen Mann an.
Nach meinem Ausstieg bin ich 3 Jahre später, das war noch nicht abgeschlossen, also man hat immer diese Zeitvorgabe von dem, wenn man jetzt Anzeige erstattet, von dem Zeitpunkt an der Anzeige und von dem Zeitpunkt an, wo es passiert, das war ja vorher. Also habe ich das nachträglich gemacht und das ist auch zugelassen worden. Und dann ist die Polizei tatsächlich auf mich zugekommen und ich habe 3 Stunden mit einer netten Kriminaloberkommissarin gesprochen, die auch Fragen gestellt hat, wo ich eigentlich gar nicht mehr mit gerechnet habe, dass jemand solche Fragen stellt. Und das Gute war eben halt, es ist zwar nichts dabei rausgekommen, weil das von der Staatsanwaltschaft nicht in der Form ernst gesehen wurde, wie es wirklich war. Warum, kann ich Ihnen nicht sagen. Das war damals einfach so. Und ich habe ein Schreiben bekommen, da ging dann nur noch draus hervor, dass das nicht nachweisbar ist.
Die Tat ist verjährt. Trotzdem ist es für Francis Tobias Lucke wichtig, diesen Schritt zu gehen. Das Leben danach, also nach der Gemeinschaft, nach den Zeugen Jehovas, ist dabei jedoch alles andere als leicht. Der Alltag mit all seinen religiösen Verpflichtungen fällt ja weg. Das Wertesystem muss komplett neu aufgebaut werden und auch das soziale Umfeld bricht erstmal weg. Als Birgit Kluge und ihr Mann den Austritt beschließen, zieht das große Kreise. Sie gehören ja quasi zum inneren Kreis der Gemeinde. Ihr Mann gehört zur geistlichen Leitung und auch sonst sind die beiden recht aktive Mitglieder. Dass sie sich allmählich zurückziehen, bleibt nicht lange unbemerkt.
Mein Mann hat sein Amt in der Gemeinde aufgegeben. Das hat dann natürlich auch so ein bisschen zu Gerüchten und zu so ein bisschen schief angucken geführt. Und wir sind einige Zeit danach auch gar nicht mehr in die Gemeinde gegangen. Da haben uns dann einige Menschen mal besucht aus unserer Gemeinde, aber sehr wenige. Die meisten, glaube ich, hatten so das Gefühl, da läuft was ungut, da will ich mich nicht anstecken. Also jeder hat auch sehr viel Angst um, ich würde mal sagen, ein sehr fragiles ideologisches Konstrukt. Ich meine, man merkt das nicht so, aber es ist einfach so eine Vorsicht, mit jemandem zu sprechen, der das ein bisschen anders sieht vielleicht. Und dieses Wegbleiben aus der Gemeinde war an sich dann noch nicht so problematisch, weil dadurch konnte ich noch Kontakt zu meiner Familie haben. Die waren zwar nicht glücklich darüber, aber die haben noch weiter Kontakt zu mir gehabt.
Ich merke schon im Gespräch, wie es Birgit Kluge sichtlich schwerer fällt, weiterzusprechen. Denn ihr ist genau das passiert, was vielen AussteigerInnen bei den Zeugen Jehovas passiert. Die Distanz zur Gemeinschaft ist eine Sache, die Distanz zur eigenen Familie eine komplett andere. Es kommt nicht selten vor, dass langjährige Freunde oder auch nahestehende Verwandte, die selbst noch aktiv in der Gemeinschaft sind, den Kontakt abbrechen.
Als ich dann das Austrittsschreiben geschrieben habe, da haben dann also auch meine Schwestern und meine Mutter gesagt, sie wollen auf jeden Fall keinen Kontakt mehr zu mir haben. Das war dann schon hart für mich. Das ist leider bis heute so geblieben. Was mich zum Beispiel auch sehr traurig gemacht hat, ist, dass meine Mutter noch kurz vor ihrem Tod entschieden hat, dass sie nicht mehr mit mir sprechen möchte. Das fand ich schon traurig, weil ich hätte gerne noch irgendwie ihr versichert, dass ich sie lieb habe und sie mich auch. Genau, das ist schon traurig. Ja, und meine Schwestern und ihre Familien haben mich auch tatsächlich gebeten, nicht zur Beerdigung zu kommen. Und das ist schrecklich. Es ist nicht so, dass meine Schwestern mich nicht lieben. Also die leiden wie ich darunter. Das sind ganz liebenswerte Menschen. Ich liebe sie, sie lieben mich. Und wir sind wirklich wie die zwei Königskinder, die nicht zusammenkommen können. Das ist traurig. Ja, das ist einfach etwas, was auch traumatisierend wirkt für die Menschen, die das erleben müssen.
Diese traumatische Erfahrung muss leider auch Birgit Kluge durchmachen. Allein die Vorstellung schnürt mir persönlich die Kehle zu. Eine Studie der Uni Zürich belegt, dass es vielen ehemaligen Zeugen Jehova ähnlich geht. 77% berichten von diesem krassen Kontaktabbruch. Was mir direkt bei Birgit Kluge aufgefallen ist, als sie mir über Video zugeschaltet ist, ist ihre lebensfrohe Art. Obwohl sie so viel durchmachen musste, erzählt sie mit Freude von ihrem Leben nach dem Ausstieg.
Wir haben damals auch mit unseren Kindern besprochen und wir wollten dem Ganzen so ein bisschen so einen positiven Spin geben, wenn wir also diese Gruppe verlassen. Deswegen sind wir von Schleswig-Holstein nach Berlin gezogen. Und das war eine aufregende Zeit für uns. Also wir haben Kunst und Kultur entdeckt. Es war damals gerade die Zeit um 2011 rum, wo Couchsurfing so bekannt war. Mein Mann und ich haben ganz viele Couchsurfer hier in Berlin beherbergt. Und dann haben wir halt Leute aus aller Welt hier bei uns im Haus gehabt. Und es waren so tolle Begegnungen. Teilweise haben wir danach noch häufig Kontakt zu diesen Menschen gehabt. Zu manchen haben wir auch jetzt noch Kontakt. Also wir haben das so in uns aufgesogen, wie so ein Schwamm. Wir haben schon gemerkt, dass wir zum Beispiel über viele Sachen gar nicht reden konnten, weil uns fehlte meinetwegen diese ganze Entwicklung als junger Mensch. Also wir wissen kaum Lieder, die uns berühren. So eine Musik aus den 80ern, 90ern berührt uns alles nicht sehr. Wir hatten sehr viel Nachholbedarf in Kunst, in Literatur. Also wir haben einfach gelesen, wir sind in Museen gegangen. Das ist spannend, aber man kommt sich auch ein bisschen defizitär vor.
Familie Kluge findet sich in einer völlig fremden Welt wieder. Kunst, Kultur und Musik, was für uns im Alltag so selbstverständlich ist, ist für sie komplett neu.
Also wir haben eine enorme Anpassungsleistung auch die letzten 15 Jahre erbracht. Und gleichzeitig waren unsere Kinder 10 und 15. Und wir selber haben eigentlich unsere Pubertät nachholen müssen in manchen Entwicklungsschritten. Wir waren also praktisch Pubertierende mit Kindern. Das ist richtig bescheuert gewesen teilweise. Wir haben das ganz gut hingekriegt und wir haben auch ganz tolle Kinder. Und wir lieben uns als kleine Familie sehr. Unsere Kinder haben ein gutes Leben jetzt. Also es hat geklappt, wir sind glücklich.
Wir sind glücklich. Ein Satz, der noch lange in mir nachhallt. Eine Familie wie die von Birgit Kluge, die über Generationen bei den Zeugen Jehovas war, hat ihr ganz eigenes privates Familienglück in Berlin gefunden. Fernab der Gemeinde, fernab der Wertvorstellungen, die sie damals hatten, fernab der Zeugen Jehovas. Dass sie nicht alles ablegen kann, was sie all die Jahre bei den Zeugen Jehovas gelernt hat, weiß Birgit Kluge auch. Sie findet das aber gar nicht so schlimm.
Es gibt aber sicherlich Werte und auch Vorstellungen, die sind Teil meiner Identität. Und die werde ich, manche von denen finde ich auch gut. Also ich bin ein Mensch, der Gemeinschaften mag. Ich mag Familie, ich mag Essen und Trinken. Fast alle Zeugen Jehovas mögen Essen und Trinken. Das ist eines der Freunde, die alle schätzen. Ja, ich mag vieles von dem auch noch, was ich hatte. Meine Spiritualität ist als Gefühl geblieben. Ich habe ein spirituelles Grundgefühl, das mich auch trägt, hat sich aber komplett verändert. Also ich denke mal, es ist vieles so ganz von der Basic her geblieben, konnte sich aber jetzt so entwickeln, wie ich bin. Ich bin auch der gleiche Mensch, aber doch ganz anders.
Auch Franzis Tobias Luke kann heute ganz anders leben als damals bei den Zeugen Jehovas. Nach seinem Ausstieg sucht er sich eine Psychologin, die ihm eine Namensänderung vorschlägt. Seinen Geburtsnamen abzulegen, hilft ihm schließlich dabei, sich komplett neu zusammenzusetzen. Franzis Tobias Luke kann endlich frei leben und muss sich nicht mehr verstecken. Seinen Glauben hat er übrigens nach seiner Zeit bei den Zeugen Jehovas nicht verloren.
Also gläubig ist für mich so ein vorgefasstes Wort. Ich würde sagen, ich habe eine eigene Spiritualität und die hatte ich aber auch schon vorher, bevor ich in die Gruppe reingekommen bin. Und jetzt bin ich ja raus und jetzt macht sich das wieder bemerkbar, dass man auch andere Ansichten hat. Ne? Also der Glaube an Gott ist ja nicht das Einzige auf der Welt. Es gibt ja noch viel mehr Möglichkeiten. Es gibt so viele Religionsformen, es gibt so viele Gruppen, es gibt so viele Glaubensansichten. Da kann auch keiner sagen, naja, wir sind diejenigen Einzigen. Und das ist etwas, was ich wirklich bemängel, zu sagen, wir sind die bessere Sorte Mensch, weil wir jetzt diesen Glauben an diesen Gott haben.
Seine Kritik ist völlig berechtigt. Ein Absolutheitsanspruch sollte keine Religion stellen. Weder eine große Religion, noch eine kleine, die sich aus dieser entwickelt hat. Dass das Zusammenleben mit unterschiedlichen Überzeugungen sehr wertvoll sein kann, erzählt mir auch Birgit Kluge. Eine Sache ist ihr nach ihrem Ausstieg aber noch deutlicher geworden, sagt sie.
Und ich finde es total komfortabel, geradezu ein Luxus, sagen zu können, dass meine Spiritualität Privatsache ist. Also mich fragen oft Leute danach und haben so das Gefühl, ich müsste ihnen das jetzt erzählen. Muss ich aber nicht. Tue ich nur, wenn ich das will. Und ansonsten missionieren muss ich damit schon mal gar nicht. Sehr angenehm. Und ich kann auch meine Meinung ändern. Also wenn ich heute das so sehe und auch eine andere wichtige Frage für mich heute so sehe, kann ich es trotzdem durch meine Entwicklung in 5 Jahren oder auch in 2 Jahren ganz anders sehen. Das war auch früher nicht das Gefühl, das ich hatte.
2 Menschen, 2 Geschichten und 2 komplett unterschiedliche Leben. Gemeinsam haben sie eigentlich nur den Glauben, der einst eben zu ihnen gehörte. Anfangs hat dieser beiden etwas gegeben. Halt und Gemeinschaft. Familie. Abgelegt haben ihn trotzdem beide im Laufe ihres Lebens und das aus unterschiedlichen Gründen. Zu viel Kontrolle, angstmachende Szenarien wie dem bevorstehenden Weltuntergang, Gewalterfahrung in der Ehe und das Gefühl von nicht akzeptiert werden. Die Gründe für einen Ausstieg sind vielfältig. Genauso eben wie die Gründe, die Zeugen Jehova mit einem wachsamen Auge zu betrachten. Die Geschichten, die mir Birgit Kluge und Franzis Tobias Luke erzählt haben, machen auf Probleme aufmerksam, die innerhalb dieser Glaubensgemeinschaft herrschen. Wir müssen solche Geschichten hören, damit wir auch mal hinter die Kulissen schauen können. Damit wir hören, was in solchen Gemeinschaften vor sich geht. Trotzdem sollten wir sie nicht zu schnell verurteilen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Denn Glauben sollte zunächst erstmal jeder, was er möchte. Die Entscheidung, einen Glauben ablegen zu wollen, muss dann am Ende aber natürlich genauso berücksichtigt werden. Ebenfalls sollten niemals die Augen vor Gewalttaten innerhalb der Partnerschaft oder einer Gemeinschaft verschlossen werden. Das möchte ich auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal deutlich sagen. Glaube und Religion können vielfältig sein. Das hat mir meine Recherche nochmal deutlich gezeigt. Statt mit dem Finger auf andere Glaubensgemeinschaften zu zeigen und sie von uns zu trennen, weil sie eben anders sind als das, was wir doch kennen, sollten wir hinschauen und auch mal nachfragen. Woran glaubst du und warum eigentlich? Das sollte meiner Meinung nach immer die erste Frage sein, wenn wir uns mit alternativen Glaubensgemeinschaften auseinandersetzen. Erst dann dürfen wir uns auch wirklich mal eine Meinung darüber bilden. Beim nächsten Mal geht meine kleine Reise weiter. Ich habe mich mit Menschen von der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage getroffen, ein aktives Mitglied und ein Aussteiger. Beide haben die gleichen Fragen bekommen, geantwortet haben sie völlig unterschiedlich. Die nächste Folge Gefangen im Glauben hört ihr in 2 Wochen. Ich bin Bianca von Husen und ich bedanke mich fürs Zuhören.